Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen zur Plattform Radio Free FM. Heute Nachmittag um 16 Uhr auf der 102,6. In der Plattform heute sprechen wir über ein Thema, ja, was eigentlich mit neuen Konzepten des Bauens zu tun hat. Zum einen in Bezug auf Material. Wir sprechen über ein Projekt, bei dem uns um leimfreies Holz, ein Vollholzhaus geht. Etwas, was es in Ulm bis dato noch gar nicht gibt. Ein Projekt. Und zum anderen geht es um, ja, auch eine gewisse neue Form des sozialen Zusammenlebens. Also zwei Konzepte, die miteinander verbunden sind in einem Projekt. Das heißt Cambium Plus. Etwas, was sich ganz spannend anhört. Und wie gesagt, in Ulm, wenn ich es richtig verstanden habe, auch etwas ganz Innovatives, Neues ist. Und darüber sprechen wir dann eine Stunde. Mein Name ist Michael Trost. Und ja, meine Gäste sind heute zum einen die Frau Iris Mann. Hallo, Frau Mann. Herzlich willkommen im Radio, mal wieder bei uns. Und zum anderen, Premiere bei uns im Radio, ist heute Frau Isa Freudenberger bei uns. Frau Freudenberger, auch Ihnen herzlich willkommen hier bei uns im Radio. Schön, dass Sie da sind. Wir sind gespannt auf eine Stunde. Die Hörer sind jetzt wahrscheinlich nicht so ganz sich im Klaren, wer jetzt bei mir eigentlich im Studio ist, beziehungsweise würden natürlich gerne noch vielleicht eine kurze Vorstellung von Ihnen hören wollen. Darum würde ich sagen, machen wir das ganz kurz. Vielleicht, dass Sie ganz kurz zu sich was sagen, wer Sie sind, was Sie machen und vielleicht auch den Bezug zu dem Projekt, ob Sie jetzt, was weiß ich, diejenigen sind, die Mauern aufbauen oder nicht Mauern, in dem Fall geht es ums Holz, oder ob Sie das Ding nur noch bewohnen wollen. Einfach so in Kürze, was Sie denken, was relevant ist bei dem Thema für die Hörer zu wissen. Bei wem fangen wir an? Frau Mann, vielleicht bei Ihnen.
Ja, vielen Dank, Herr Trost. Also mein Name ist Iris Mann und ich wohne mit meiner Familie seit 2007 hier in Ulm, und zwar am oberen Eselsberg. Und wir haben uns auf den Weg gemacht vor ungefähr 3 Jahren, weil wir einfach festgestellt haben, gut, die Kinder werden größer, werden über kurz oder lang ausziehen und für uns wird eine neue Lebensphase beginnen. Und dann haben wir uns überlegt, wie wollen wir diese neue Lebensphase gestalten, und haben uns dann auf den Weg gemacht im Rahmen einer privaten Baugemeinschaft Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu suchen für ein gemeinsames Projekt, über das wir jetzt heute in der nächsten Stunde hier berichten wollen. Und wie Sie schon gesagt haben, das hat ganz unterschiedliche Komponenten, die für uns einfach sich zu einem stimmigen Ganzen für die nächsten Jahre zusammenfügen sollen.
Und ich glaube, in dem ganzen Kontext von Klima und CO2 und Nachhaltigkeit, Stichworte, über die wir gleich sprechen werden, natürlich perfekt passt und, ich würde mal sagen, ein bisschen Vorbildfunktion haben kann. Aber jetzt kommen wir erst, Frau Freudenberger, zu Ihnen.
Jo, guten Tag, mein Name ist Isa Freudenberger. Ich bin auch keine gebürtige Ulmerin, bin seit 2001 in Ulm und habe dann da auch Familie gegründet. Und dann stand immer mal so die Wohnungsfrage im Raum, und wir wohnen eigentlich sehr nett in Miete, wollten aber immer gern was Eigenes, und bis wir dann uns mal festlegen konnten, wir bleiben hier, haben wir irgendwann so gemerkt, naja, eigentlich sind die Kinder jetzt so groß, eigentlich brauchen wir auch kein Haus mehr. Ist so ein bisschen analog die Lebenssituation wie bei der Iris Mann. Kinder sind ähnlich alt. Und dann war halt so die Frage, wie wollen wir denn mal leben oder wird denn das Leben in ein paar Jahren? Und es war klar, wir werden dann nicht mehr unbedingt mit den 2 Kindern wohnen. Und so kamen wir eigentlich drauf, dass wir eigentlich gerne nicht alleine leben wollen, auch wenn die Kinder mal weg sind. Und so kam das Thema Baugemeinschaft, wo wir uns eigentlich interessiert haben, ein bisschen die Ohren offen gehalten haben. In Ulm ist es ja noch nicht so publik. Und dann haben wir da mal einen Informationstag bei der Stadt Ulm gemacht. Das war eigentlich sehr gut organisiert, die alles von allen Seiten mal angerissen hat, und haben uns da auf eine Interessentenliste setzen lassen. Ja, und da hat uns dann die Iris mal aufgegabelt.
Mhm. Ja, das heißt, das ist der Weg, wie Sie dann auch zueinander gefunden haben. Und natürlich wahrscheinlich jetzt die interessante Frage für die Hörer, sind da dann noch weitere Menschen beteiligt, oder sind Sie jetzt die zwei, die quasi in den Baugruppen oder der Baugemeinschaft stecken? Oder gibt es da noch mehr Menschen, die da auch beteiligt sind?
Ja, also wir sind eine Handvoll Ulmer und auch Neu-Ulmer Familien, und zwar in unterschiedlichen Lebenssituationen. Das war uns auch ganz wichtig. auch wenn wir zwar jetzt sozusagen prototypisch für ein und dieselbe Situation stehen, aber das geht von jungen Familien mit noch kleinen oder noch zu erwartenden Kindern bis hin zu Menschen im Ruhestand und auch sonst von unseren beruflichen oder kulturellen Hintergründen her sind wir durchaus unterschiedlich und individuell, verstehen das aber auch als Bereicherung. Mhm. Und was uns sozusagen vereint, ist die Idee, dass wir eben gemeinschaftlich, ökologisch und sozial verantwortlich leben wollen und das eben auch in diesem gemeinsamen Wohnprojekt umsetzen wollen, in verschiedener Art und Weise. Und das werden wir nachher noch vorstellen mit unterschiedlichen Aspekten, aber zum Beispiel Fahrradfahren und ja. Gärtnern sind so verbindende Elemente auch, die uns miteinander wichtig sind.
Sehr schön. Da hätte ich doch mal eine Frage vorweg. Sie haben das angesprochen, das Thema Baugemeinschaft oder Baugruppe. Ich glaube, beide Begriffe sind irgendwie gängig. Ich habe jetzt auch mehr oder weniger das erste Mal in der Form davon gehört. Gibt es noch nicht allzu sehr viel in Ulm wahrscheinlich, oder? Wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob Ulm da hinterherhinkt und andere Städte schon voraus sind oder ob wir in Ulm relativ weit von dran sind und noch nirgendwo vergleichbare Projekte vorhanden sind. Oder wie muss ich das einordnen? Also ist das etwas, wo wir als Ulmer ein bisschen hinten dranhängen oder... Wie ist
also der Schwabe liebt ja, glaube ich, schon noch sein Eigenheim und scharfe Häusle baue. Also wir sind da nicht Vorreiter, würde ich mal sagen. Da sind andere Städte viel weiter, Klassiker Tübingen oder Freiburg, wo ganze Viertel eigentlich in dieser Manier entstanden sind, schon seit vielen Jahren, da weißt du halt mehr, Iris. Ja, aber es ist ja auch nicht so, dass wir die allerersten wären, so ist es nicht. Also zum Beispiel aktuell am Safranberg an dem Gelände, das bei der ehemaligen Chirurgie bebaut wird, ist eine Gruppe da gut zugange. Und es gibt, glaube ich, in Böfingen auch eine Gruppe vor Jahren, die da mal gebaut hat. Und so ein Vorreiter auch am Kuhberg, am Römerpark. Also das sind jetzt die ich so weiß. Wir sind wirklich nicht die Ersten, aber wir sind nicht viele in Ulm.
Ja. Ich habe mal irgendwann auch den Begriff Wurzelhausprojekt gehört. Das ist aber, glaube ich, was ganz anderes. Gell? Das gibt es nämlich auch irgendwann. Und das hat aber nichts mit Bauen zu tun, sondern, glaube ich, ist auch eine besondere Form irgendwo denn des gemeinsamen irgendwo Mietens oder so, wenn ich das richtig weiß. Also das ist was anderes jedenfalls.
Ja, ist tatsächlich was ganz anderes. Da geht es auch um den gemeinschaftlichen Gedanken natürlich, aber eben nicht um Eigentumserwerb, sondern da ist der Gedanke eher, dass man Wohnungen praktisch nicht dem Mietwohnungsmarkt entzieht und eine gemeinsame Mietmöglichkeit oder einen jemanden findet, der ein Haus stiftet, in dem man dann gemeinschaftlich wohnen kann. Mhm. Also nochmal etwas anders.
Ja.
Und wir haben eben gesagt, wir wollen jetzt die Dinge selber in die Hand nehmen und eben im Zweifelsfall eine Immobilie selbst bauen nach unseren Vorstellungen und nach unseren Bedürfnissen. Und insofern sind das ganz unterschiedliche Paar Stiefel, aber mit an manchen Stellen ähnlichen Gedanken.
Ja, dieser gemeinschaftliche Ansatz ist ja da. Das heißt, wenn jetzt so ein Projekt sich finden möchte, oder ich meine, jetzt haben noch mehr Menschen vielleicht und auch Leute, die jetzt zuhören, so einen Gedanken, die sagen, Mensch, das ist doch toll. Und gerade, denke ich, auch in Zeiten, wo es viele Singles gibt oder viele Leute, die eben ja alleinstehend sind, die vielleicht sagen, Mensch, so eine Baugemeinschaft oder Wohngemeinschaft könnte mich interessieren, dann bin ich endlich nicht mehr alleine. Wo gibt's denn da jetzt irgendeine eine Begegnungsmöglichkeit oder eine Findemöglichkeit? Ist die auf Privatebene gerade quasi beschränkt oder wird es auch von städtischer Seite irgendwie fördert, dass man sagen kann, es gibt jetzt zum Beispiel irgendwo beim Bauamt irgendwo Interessenslisten, wo man sich melden kann, oder ist das rein, na, ich habe zufällig mal jemanden getroffen und der hat die gleichen Ideen, oder wird sowas auch schon städtisch befördert in irgendeiner Weise, oder wie ist denn das?
Also es gibt eine städtische Liste, wo gesammelt wird, da haben wir auch schon Mitglieder gefunden, genau, die jetzt bei uns sind. Da kann man sich zum Beispiel registrieren lassen beim Herr Minde in der Stadt, der verwaltet das und verbreitet diese Liste auch immer, aktualisiert die. Ja, und wir selber sind natürlich auch erreichbar. Wir haben auch eine eigene Adresse. Uns kann man über daheim@cambium.plus kontaktieren.
Und das Plus ist ein Pluszeichen dann.
Geschriebenes Plus.
Geschriebenes Plus, P-L-U-S. Okay, genau. Aber grafisch, wenn man das sieht auf dem Flyer, ist es das Pluszeichen.
Genau.
Okay. Also da jedenfalls kann man Sie erreichen. Das heißt, wenn jemand zuhört heute und sagt, dieses Projekt ist genau für mich von Relevanz, dann darf und sollte er sich gerne auch bei Ihnen melden und darf sich dann beteiligen.
Gerne.
Das ist Ziel auch des heutigen, der heutigen Sendung. Genau. Gut, also es gibt auf jeden Fall schon solche, sagen wir, Ansätze zu solchen Wohngemeinschaften, aber es sind noch nicht allzu sehr viele. Und ich habe verstanden, dass andere Städte wie Tübingen oder Freiburg da schon ein bisschen der Stadt Ulm voraus sind und man im Prinzip da schon ein bisschen sieht, ob es funktioniert und wie es funktioniert. Und also das ist ja das eine, eine Baugemeinschaft bilden, und das andere ist dann die Technik. Aber jetzt muss ich doch noch mal fragen, gibt es da ein Maximum jetzt bei so einer Baugemeinschaft? Angenommen, es melden sich jetzt 100 Leute, auch vielleicht bei Ihnen gerade, die sagen, das ist ja genial, da will ich mitmachen. Gibt es da irgendwo ein Maximum, dass man sagt, maximal 10? Oder gibt es da jetzt von der Vorgabe, nicht, dass es irgendwann nicht nur eine Baugruppe, sondern eine Bau, ich weiß nicht, einen anderen Begriff irgendwie bekommt, eine riesen irgendwas, ja.
Ja, also das Limit ist nicht sozusagen die Organisationsform, sondern das Limit ist die Grundstück. Größe,
ja.
Die man entsprechend hat. Mhm. Und wir haben uns jetzt mit der Gruppe Cambium Plus beworben für ein Grundstück am Weinberg, also auf dem ehemaligen Kasernenareal der Hindenburg-Kaserne, ist ja Konversionsfläche. Mhm. Und unser Baugrundstück, für das wir jetzt nach einem aufwendigen Bewerbungsverfahren eine sogenannte Option bekommen haben, hat eben eine bestimmte Größe, und das, was wir dort planen, ist ausgelegt auf circa 9 Wohneinheiten. Mhm. Und es gibt aber auch andere Gruppen, die sind eben je nach Grundstücksgröße ein bisschen größer. Und wenn man selbst aktiv werden möchte, kann man natürlich beliebig viele Leute versuchen, unter einen Hut zu bringen. Ich glaube, es ist immer so ein bisschen die Frage natürlich auch, was man sozusagen für ein Ziel, für eine Vision hat mit dieser Baugemeinschaft. Ob es mehr was ganz Großes sein soll, was dann vielleicht etwas, ich sag mal, von der Infrastruktur her mehr Möglichkeiten noch bieten könnte, dafür aber vielleicht etwas weniger persönlich ist. Oder ob man, so wie jetzt in unserem Fall, sagt, wir wollen es eigentlich eher lieber überschaubarer haben und schauen, dass wir mit den Leuten, die sich da zusammenschließen, aber auch wirklich inhaltlich was richtig Gutes hinkriegen, was vielleicht auch nicht so jetzt für 100% der anderen Leute konsensfähig wäre. Das ist ja auch so eine Geschichte. Man muss ja Leute finden, die dann auch bereit sind, so ein Konzept mitzutragen.
Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, ich meine, theoretisch melden sich jetzt bei Ihnen sehr viele Menschen, aber die haben vielleicht ganz andere Vorstellungen. Die wollen jetzt vielleicht nicht den Fahrradraum, sondern die wollen, was weiß ich, ein Schwimmbad oder irgendwas anderes. Und insofern muss man natürlich auch abklopfen, ob man so die gegenseitig das gleiche Verständnis hat und das gleiche will, oder ob einer was ganz anderes möchte und dann im Prinzip man sich nachher auch streitet möglicherweise oder Unfrieden im Haus hat. Das heißt, so ein bisschen so ein Kennenlernen, wir schnuppern, austauschen, ist, bevor eine Beschlussfassung fällt, jawohl, der kommt mit in die Baugruppe, ist dann schon angesagt.
Ganz genau, so ist es, ja.
Ja. Gut, also auf jeden Fall habe ich verstanden, die Anzahl derjenigen, die sich da beteiligt, hängt ein bisschen einfach von den Baukonzepten ab. Das heißt, man muss im Prinzip schon vorher wissen, die Gruppe, die das begründet, auf was es hinausläuft. Ist man jetzt von Redner von einem dreistöckigen oder von einem achtstöckigen Wohnhaus, redet man jetzt eben von 5 oder 10 Einheiten. Das muss vorher im Prinzip klar sein. Und dann kann man danach gezielt schauen, dass man entsprechend die Gemeinschaft erweitert, damit es dann auch eben nachher einfach passt. Also muss im Prinzip schon vorher die Idee da sein.
Mhm. Ja.
Ja, und die Gemeinschaften, die jetzt schon funktionieren, in, sagen wir mal, Freiburg oder in Tübingen, haben die konventionellen Steinhäuser hingestellt und gebaut, oder haben die auch schon auf, so wie wir es gleich besprechen, dann auf moderne, in dem Fall Holztechniken gesetzt? Also ist jetzt das auch schon ein bisschen, gibt es da schon Vorbilder in der Form, oder?
Ja, also da gibt's, denke ich, so ziemlich alles. Natürlich noch sehr viel, so den klassischen Mauerbau, was halt wie gebaut wurde oder so konventionell gebaut wird. Aber es gibt auch zum Beispiel schon ein Modell, wo wir uns orientiert haben, was wir uns auch mal anschauen durften in Stuttgart, das Max 8. Das ist sowas Ähnliches, wie wir jetzt so in etwa auch gerne schaffen wollen. Es ist auch ein leimfreies Vollholzhaus mit, glaube ich, 11 Parteien. Genau. Mitten in Stuttgart im dicht besiedelten Wohngebiet. Genau, und das konnten wir uns mal anschauen. Wir konnten einige Wohnungen direkt anschauen, mit den Bewohnern sprechen auch. Also, dass es nicht nur um das Bauliche ging, sondern wie haben die das konzipiert? Was war wichtig für sie? Wie waren Abläufe? Welche Fehler würden sie vielleicht nicht mehr machen? Oder was würden sie wie organisieren? Wir haben den Architekten nochmal alle kennengelernt, den wir jetzt auch engagiert haben. Also das ist einfach sehr beruhigend, so das Gefühl, jemanden zu haben, wo man weiß, der hat es schon mal gemacht und es funktioniert. Genau.
Ja, Also grundsätzlich heißt jedenfalls, eine Baugemeinschaft muss nicht mit neuer Technologie, neuen sozialen Konzepten zu tun haben, aber in diesem Fall bilden sich eben aus diesen beiden Aspekten neue Technologie und neues Zusammenleben, neue Form eben bei Ihnen ein, ja, doppelt gesehen neuer Ansatz. Also es muss nicht, aber es kann. Das heißt, es könnte umgekehrt natürlich jetzt auch jeder Privatier, der sagt, ich möchte ein leimfreies Vollhaus. Holzhaus. Ich habe vor dem Vollholzhaus.
Sie sind richtig.
Vollholzhaus, jetzt haben wir es. Diesen Aspekt, den könnte sich natürlich auch jeder Privatier leisten. Das ist jetzt nicht gebunden an eine Gemeinschaft.
Nein, gar nicht, gar nicht. Das ist halt unser Steckenpferd.
Ja,
genau. Also das hat nicht originär was inhaltlich miteinander zu tun, aber wir haben eben in diesem Entwicklungsprozess geschaut, was verbindet uns, und haben da auch ein praktisches Motto entwickelt, das heißt nachhaltig leben, nachhaltig bauen und nachhaltig vernetzen. Und dieses nachhaltig bauen, das wollen wir jetzt eben durch diese spezielle Technik und so ein paar andere Sachen realisieren, aber es ist sozusagen ein Baustein in diesem Gesamtkonzept.
Mhm. Ja, macht denn, also ich würde sagen, dass wir in 3 Minuten spielen Musik, dass wir danach auf das genaue Konzept vielleicht von dem Haus, in der Technik und das ganze Thema Klima und Umwelt einsteigen. Aber jetzt mal so grundweg von der Fragestellung, ist denn jetzt so ein neues Konzept in Bezug auf Kosten, in Bezug auf Bau, auf Dauer irgendwo gravierend anders zu bewerten als so ein konventionelles, sagen wir mal, Beton- und Mauerhaus, oder ist das 10-mal teurer oder 10-mal billiger und in Bezug auf Bau, was weiß ich, auf Zeit doppelt so schnell oder halb so schnell? Gibt es da denn schon gravierende Unterschiede, was jetzt das angeht? Weil viele fragen natürlich, was kostet es, wann ist es fertig? Das sind 2 wahrscheinlich wesentliche Aspekte. Natürlich der Umweltaspekt kommt zunehmend auch hinzu. Aber wie ist es gerade in Bezug auf diese 2 Punkte, Kosten und Zeit? Gibt es da gravierende Unterschiede?
Also das ist einfach der große Unterschied zum Investor. Ja, wir können jetzt nicht sagen, 2023 haben wir das bezugsfertig, es gibt die Wohnung ABCD und so viel kostet sie genau. Also das wäre ja so das gängige Konzept, wenn ich mir jetzt beim Investor eine Wohnung kaufe. Bei uns ist der Prozess einfach ein anderer. Ja, wir haben uns ja erstmal als solche gefunden, die wir da Interesse haben, Lust haben, und haben jetzt nach und nach, ja, die Ideen entwickelt. Wir sind natürlich auch gebunden durch das, was wir jetzt an Baugrundstück bekommen haben, die Größe. Wir müssen uns an Vorgaben halten, wir müssen uns an die Stockwerke halten. Da sind wir gebunden, und im Rahmen dessen versuchen, oder werden wir eben ein leimfreies Vollholzhaus errichten, genau. Es ist eben ein anderer Prozess, wie wenn ich jetzt ein Objekt, das fertig durchgeplant ist, zum Festpreis kaufe. Ist es halt nicht, ist auch spannend, aber ist auch herausfordernd. Das haben wir jetzt auch gemerkt, gerade in dieser Zeit der Unwägbarkeit mit den ganzen Baukosten. Ist es schon herausfordernd, sich jetzt durchzurangieren? Kriegen wir das so hin? Ist es für alle tragbar? Es sind jetzt ja auch junge Familien dabei, die nochmal anders rechnen. Oder jeder muss ja rechnen. Keiner hier stemmt es mal so schnell oder aus der Portokasse. Ist einfach ein ganz anderes Rangehen an die Sache.
Aber es ist vielleicht ergänzend noch nicht so, dass man jetzt grundsätzlich sagen könnte, die Baukosten sind da doppelt so hoch oder ein Drittel so hoch oder wie auch immer, wie bei einem konventionellen Haus. Es ist, glaube ich, eher so, dass es sich gar nicht so gravierend unterscheiden muss und unterscheiden wird. Davon gehen wir zumindest aus. Wenn man beispielsweise halt den Planungsprozess auch entsprechend gestaltet, und das wollen wir eben miteinander tun, da spielen dann solche Dinge eine Rolle natürlich mit, wie viel Raum wird wofür zur Verfügung gestellt, wie viele Verkehrsflächen habe ich, wie gut passen die Wohnungen beispielsweise übereinander, jetzt von den Versorgungsschächten her, wie gut kann man sich einigen auf einen gemeinsamen Typus von Oberflächen, so dass man eben über solche, ich sag mal, Vereinfachungen im Bauablauf an der einen oder anderen Ecke auch was einsparen kann und das dann wieder quasi reinvestieren kann in Dinge, die uns eben technologisch beispielsweise wichtig sind, weil sie einen ökologischen Mehrwert bringen, wie das Vollholz, aber beispielsweise denken wir halt auch über Nutzung von Solarthermie oder anderen Dingen nach, die dann erstmal Geld kosten, die sich aber mittelfristig wieder amortisieren und wo wir halt versuchen, die Kostenentwicklung insgesamt zu beeinflussen an unterschiedlichen Stellen. Und der Fokus bei uns ist eben nicht, ich sag mal, möglichst günstig einen möglichst hochwertig erscheinenden Wohnraum zu erstellen, sondern der Fokus ist eben möglichst nachhaltig zu bauen und im Zweifelsfall dann mehr an den individuellen Feinheiten, beispielsweise auch Kompromisse einzugehen oder Ähnliches. Weil bei uns eben diese Gemeinschaft, also die Nachhaltigkeit im Vordergrund steht und auch die Gemeinschaft, weil wir sagen, uns ist vor allem wichtig, dass wir zusammenbauen, dass wir neben der Ökologie eben auch diesen gemeinsamen Aspekt mit drin haben, mit Gemeinschaftsraum, mit der Möglichkeit, eben was gemeinsam im Haus zu machen, auch Dinge miteinander zu gestalten, Dinge zu teilen, Dinge miteinander zu nutzen und gleichzeitig aber auch Rückzugsmöglichkeiten zu haben, wenn man eben dann mal seine Ruhe haben will. Also beides soll möglich sein und da geht's uns eben darum, dass man auch irgendwie das Gefühl hat, man tut da was Sinnstiftendes auch in seinem Alltag.
Und jetzt gehen wir ein bisschen auf das Technische ein. Wie gesagt, ein Vollholzhaus wird es sein. Bevor wir auf das Genaue, was da genau jetzt Holz ist, was da genau technisch gemacht wird, eingehen, noch eine Frage. Muss man denn bei so einem Vollholzhaus in Bezug auf vielleicht Untergrund oder Gegend irgendwas Besonderes beachten? Also ich kann mir vorstellen, an der Donau ist vielleicht ein solches Haus nicht so geeignet, weil das Holz aufquellen könnte da, wenn das Wasser ein bisschen irgendwo steigt oder feucht ist. Muss man da jetzt auch schon vom Areal, wenn man sowas bauen will, besondere Voraussetzungen treffen oder kann man ein Vollholzhaus überall errichten?
Grundsätzlich kann man es eigentlich überall errichten. Ja. Und es ist insofern vielleicht ein bisschen irreführend, als wir das Vollholz erst ab Oberkante Kellerdecke realisieren werden. Das heißt, der Keller wird nicht aus Holz sein. In unserem speziellen Fall gibt es auch eine Tiefgaragenpflicht am Weinberg in dem Viertel. Das heißt, wir müssen eine Tiefgarage unter dem Gebäude bauen und die wird konventionell aus Beton sein und nicht aus Holz. Aber alles, was dann oben drauf kommt, das wird dann eben entsprechend gestaltet sein.
Gut, also unten gibt es ein klein bisschen konventionelle Betonbauweise und alles oben drüber Holz.
Also der Aufzugsschacht drum, das Treppenhaus, das wird auch aus Beton, das wird kein Holztreppenhaus. Genau.
Genau, aber alles andere wollen wir eigentlich ja tatsächlich aus Holz machen und der Hintergrund ist einfach, dass beim konventionellen Mauerwerksbau einfach bei der Herstellung der Materialien und bei der ganzen Bauweise unglaublich viel CO2 freigesetzt wird. Und wenn man sich die Bautätigkeit in Deutschland insgesamt anschaut, dann stellt man fest, dass wir einfach mit der Erstellung von Straßen, Gebäuden und so weiter eben einen großen Beitrag zur CO2-Emission leisten, im negativen Sinne. Und dem wollen wir mit diesem Projekt einen ganz, ganz kleinen Kontrapunkt sozusagen entgegensetzen, indem wir eben alles, was oberhalb der Kellerdecke ist, wirklich aus Vollholz bauen. Und zwar kann man davon ausgehen, dass für ein Gebäude in klassischer Mauerwerksbauweise 19 vergleichbare Gebäude in Vollholzbauweise zu errichten wären beim selben CO2-Ausstoß. Und das ist schon eine Relation.
19. Das ist erheblich.
Das ist schon eine Relation, wo man sagen kann, da lohnt sich's auch drüber nachzudenken. Jetzt gibt's ja schon seit einiger Zeit einen Trend zu Holzhybridbauten. Das ist schon besser wie nix auf jeden Fall. Aber da steckt natürlich trotzdem noch sehr viel synthetische Baustoffe drin. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen eigentlich auf Vollholz setzen, unter anderem wegen der CO2-Reduktion, aber auch, weil wir den Gedanken sehr wichtig und gut finden, dass so ein Gebäude nach Ablauf seiner Lebensdauer, und es wird ja irgendwann sein, auch wieder sortenrein entsorgt werden kann sozusagen. Das heißt, die Wände, die Decken etc., da ist nichts drin, da sind keine Nägel drin, da ist kein Leim drin. Das ist einfach nur Holz und das kann man dann theoretisch auch einfach wieder anderweitig verwenden. Oder wenn einem gar nichts anderes einfällt, verheizen.
Ich wollte gerade sagen, notfalls gibt es noch Energie her.
Genau, ja. Das ist so ein Punkt und es ist Massivholz ist natürlich auch ein Dämmstoff. Das heißt, man benötigt auch wesentlich weniger Dämmmaterialien dann zusätzlich, um trotzdem ordentliche Energiestandards einhalten zu können. Und gleichzeitig ist es ein sehr, sehr angenehmes Material, also auch vom Wohnklima her, vom Raumklima her, warm einfach und angenehm, sodass die Erfahrungswerte von Bauherren, die bis dato in dieser Art und Weise gebaut haben, sind, dass man tatsächlich auch weniger Heizenergie benötigt. Mhm. Weil es einfach vom Grunde her ein behaglicheres Klima gibt. Mhm. Wenn man das dann noch kombiniert durch, intelligente Fensteranordnungen und Belüftungsgeschichten und so, dann kann man mit vergleichbar wenig Heizenergie, und das ist dann sozusagen der CO2-Ausstoß im laufenden Verbrauch, klarkommen. Und das finden wir einfach eine gute Geschichte und einen kleinen Beitrag eben auch zum nachhaltigen Leben.
Und im Übrigen muss man ja dazu sagen, wenn das so betrachtet wird, kann man auch gar nicht jetzt Erstellungskosten ausschließlich gegen Erstellungskosten beim konventionellen Betonhaus stellen, sondern man muss eine Langfristbetrachtung auch einbeziehen, weil wenn ich da viel weniger Energie reinstecken muss, die Heizkosten geringer sind, ist die Bilanz ja nach 5 oder 10 Jahren eine ganz andere. Da muss man ja eigentlich langfristig einen Vergleich führen. Da darf man nicht über die Erstellungskosten alleine sprechen.
Ja, und man darf sich jetzt nicht so vorstellen wie eine gemütliche Tiroler Bergbauernhütte oder so. Mhm. Also das wird jetzt schon wirklich ein sehr modernes, auch äußerlich, und eigentlich ein Hightech-Produkt. Ja, das sind zwar alte Techniken, die beim Holzbau verwendet werden. Also das Zimmermannherz schlägt wahrscheinlich höher, wenn die diese Schwalbenschwanzvergrätungen sehen, aber das sind einfach Techniken, Verbindungen, die funktionieren heute noch genauso gut. Mhm. Und man hat sie eigentlich wieder entdeckt, auch für so einen mehrgeschossigen Bau. Also weil Sie vorher sagten, das erste Vollholzhaus wird es sicher nicht sein in der Gegend. Also so Einfamilienhäuser wird es sicher schon einige geben. Aber eben ein mehrgeschossiges Mehrparteienhaus aus Vollholz, da denke ich, sind man die Ersten. Also wir wüssten jetzt sonst keins. Mhm. Und das ist eben das Tolle. Man kann diese traditionellen Techniken, die funktionieren, werden wiederverwendet. Und es wird aber unter modernen Aspekten, auch mit der Energieversorgung, haben wir auch so, sagen wir mal, Ideen oder Möglichkeiten, wird es kombiniert. Und ja, es wird sicher interessant, wie es mal ausschaut. Wir haben gerade so erste Entwürfe, Modelle gesehen. Ja, man kann es halt gestalten, dass das Holz wirklich ins Auge springt, ja, dass es ein Statement ist. Hier steht ein Holzhaus und das sieht man auch sofort. Oder wir hatten auch ein Modell, ja, da kommt halt dieser Holzgedanke ein bisschen erst auf so einen zweiten Blick mehr. Aber es wird sicher ein modernes Gebäude werden.
Aber es wird ja von außen Holz sein, wenn ich es richtig verstehe, wird ja nichts verputzt oder irgendwie keine Riegipsplatte irgendwas drauf montiert. Das heißt, wenn man das dann anschaut, sieht man, es ist eine, früher hat man gesagt, ja, einfach, es ist ein Holzhaus, einfach so, ja, was weiß ich, vielleicht sieht ein bisschen aus wie die im Allgäu, so manches Holzhaus, Bauernhaus vielleicht, oder doch
ja,
nicht.
Ja, es ist immer so eine Sache, also wie eine Fassade auch wird. Ja. Also es gibt auch Vollholzhäuser, die haben halt noch eine andere Fassade drüber. Sie müssen ja irgendwie das Ganze auch nochmal schützen. Also die Feuchtigkeit ist halt der große Feind des Holzes eigentlich. Mhm. Und da gibt's schon auch Häuser, die halt dann mit Blech, haben wir da was gesehen, ja, irgendwie die Fassaden anders gestalten. Deswegen ist das Haus in sich, der Kern, trotzdem Vollholz. Aber es gibt auch einige, die das konsequent so durchziehen. Dann kommt eben auch nochmal die Holzfassade drauf.
Aber sonst alle modernen Techniken, also nahe Strom, Kabel legen oder alles ist mit Holz, alles genauso möglich wie Beton? Oder gibt's Einschränkungen, dass man sagen kann, nee, zum Beispiel, ich denke gerade Strom und Elektrik und Holz, Feuergefahr, Fragezeichen, ich weiß gar nicht, wie das ist.
Nee, also das, ja, denkt man als erstes, oh Gott, ein Holzhaus, das kann ja abbrennen. Aber wir haben uns da echt belehren lassen, fachmännisch belehren lassen. Ein Holzhaus, es gibt auch wirklich für diese Feuerschutzklassen, die man ja für irgendwelche Türen braucht, wird das ja wirklich getestet, wie viele Minuten hält es da stand. Und da haben Vollholzwände bessere Werte zum Teil als Mauerwerk. Mhm. Und was wir auch gelernt haben, dass, wie war das, das Holz spricht mit dem Feuerwehrmann, wenn es brennt. Also
wie ist das nein, so?
Ja. Man kann einfach zum Beispiel, wenn so ein Haus wirklich brennen sollte, dann kann man ein Holzhaus viel eher einschätzen, wie lange es hält. Ja, ein Mauerwerkshaus mit Stahlträgern drin, ist der Stahlträger die Gefahr, der wird halt heiß, der verbiegt sich und der kündigt vorher nicht an, wann er bricht.
Nein, in Leben,
darum ist es eigentlich
genau.
Viel, wenn es denn mal wirklich passiert, gefährlicher, aber ja. Sie können so ein Holzhaus auch nicht einfach so anzünden. So einfach geht es nicht. Also das ist schon, das muss ja abgenommen werden. Also Brandschutz ist ja ein großes Thema, zu Recht.
Wahrscheinlich gibt es dann auch entsprechende Imprägnierungen oder irgendwelche Lacke oder sowas, die man drauf... Nein, gar nicht? Ist das Naturholz so?
Das ist tatsächlich Naturholz. Ja. Das soll es auch bleiben. Man kann das natürlich, um es optisch ein bisschen weniger rustikal zu machen, beispielsweise mit so einer Kreide, mit so einer Kreidelauge bearbeiten, dass es heller wird einfach, also dann ist es fast weiß beispielsweise, aber es soll nicht versiegelt werden und nicht jetzt mit synthetischen Materialien bearbeitet werden, weil sonst verlieren wir ja auch wieder diesen Aspekt der Sortenreinheit.
Ja, ja, ja.
Und klar, Leitungen kann man ganz normal da reinlegen. Man braucht im Planungsprozess ein bisschen mehr Hirnschmalz, sage ich jetzt mal, weil die Idee nicht ist, dass man später dann noch mit der Kreissäge da oder mit der Stichsäge irgendwas reinsägt, sondern dass praktisch schon im Planungsprozess es werden so Wandelemente vorgefertigt praktisch und schon im Fertigungsprozess muss quasi klar sein, wo die Leitungen laufen und wo die Rohre sind, sodass diese Stellen dann eben ausgespart werden.
Das heißt, man kann dann Elemente, wenn ich es richtig verstehe, schon wie so eine Art Fertighaus dann anliefern. Die entstehen dann irgendwo beim Zimmermann, irgendwo in einer großen Werkstatt. Und da wird also nicht dann jede Latte vor Ort dann angenagelt, glaube ich, über klassische Verkantung oder irgendwie haben Sie gesagt, ich habe den Begriff, den Sie genannt haben, jetzt gerade nicht im Kopf, Sie haben einen Begriff einer Bauweise genannt. Auf jeden Fall, die werden dann ineinander verhakt, sage ich mal. Und also ist es nicht so, dass vor Ort alles errichtet wird, sondern man bekommt einen großen Block, vielleicht ein ganzes Seitenteil oder weiß nicht, vielleicht ein ganzes eine Zwischendecke schon als Holz dann auf dem LKW angeliefert. Und
genau,
dann
das ist praktisch so eine teilindustrielle Fertigung. Das heißt, es wird mit großen Maschinen dann in entsprechenden Zimmereien, in einer entsprechenden Zimmerei gemacht und dann in Teilen angeliefert und natürlich der Innenausbau und dann, wie Isa schon gesagt hat, gibt es natürlich dann nochmal vor der Fassade auch nochmal eine zusätzliche Schicht. Das wird dann vor Ort gemacht, aber so die tragenden Wand- und Bodenelemente, Wand-Bodendeckenelemente, die werden vorgefertigt, ja.
Und jetzt irgendeinen speziellen Schutz, ich denke jetzt an Specht oder sowas, der gerne an Holzrand sitzt und abklopft. Irgendwie gibt es da nicht, könnte das im Worst Case passieren, dass man einen Vogel dann zum Beispiel dann da einfach mal ein Loch reinpickt oder sowas. Also schönes großes Holzhaus, sieht interessant aus, ein Vogel, der da mal irgendwo dann, ein Specht, der da mal irgendwie zuschlägt. Da gibt es also nichts davor, das wäre jetzt tatsächlich Pech dann halt, müsste man dann das Holz irgendwie wieder ausflicken.
Ja, ich glaube, das würde man schon durchaus mitkriegen, wenn der Specht dazu gange ist.
Ja.
Und wir hatten sowas bei uns auf dem Haus, ich muss jetzt gerade lachen, wir wohnen, das ist kein Holzhaus, das ist ein Mauerhaus mit einer Dämmung drauf, diese Styropordämmung und Putz. Und wir hatten, ich weiß nicht, ob es ein Specht war oder hau mich tot, wir hatten da einen Bewohner, der sich da eingenistet hat. Also das kann einem überall passieren.
Ich sage Ihnen, in der Nachbarschaft, bei mir auch, schräg oder bei uns auch gegenüber, gibt es auch so ein Haus mit so einer Platte davor und es hat ein Loch drin, hat auch mehr irgendwo das reingeklopft, irgendein Tier wahrscheinlich.
Hat er im nächsten Jahr nochmal gemacht, an derselben Stelle.
Dann muss es irgendwie gut angekommen sein. Also auf jeden Fall ist es Massivholz. Die Frage natürlich ist auch, was ist jetzt das? Gibt es dann spezielle widerstandsfähige, stabile Holzsorte? Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass ja jedes Holz irgendwie gleich geeignet ist, oder? Wie ist denn das?
Es soll tatsächlich aus heimischer Fichte im Wesentlichen gebaut worden, um auch Transportkosten oder beziehungsweise Transportwege halt zu sparen, also dass man das Holz jetzt nicht aus Brasilien, aus dem Regenwald hierher fährt. Das wäre jetzt wiederum natürlich auch nicht unserem grundsätzlichen ökologischen Gedanken zuträglich und das funktioniert aber auch.
Mhm.
Weil es, wie gesagt, es geht um die Tragwerksstruktur und es geht jetzt weniger um die Witterungsbeständigkeit, also es geht um die Stabilität für das Tragwerk, aber es wird auf jeden Fall ein Witterungsschutz, sei es aus Holz oder aus einem anderen Material, nochmal zusätzlich geben. Von daher ist es eigentlich...
Ja. Aber dann sind auch keinerlei Stahlträger oder Elemente drin, die das irgendwie absichern. Das ist echt total nur Holz. Und wenn das Holz hat morsch würde, theoretisch, dann wäre halt die Stabilität gefährdet. Also, oder ist bei der Fichte davon auszugehen, dass die Stabilität auf 50, 100 Jahre gegeben ist? Ich weiß nicht, also...
Ja, also wenn Sie sich jetzt alte Bauernhäuser anschauen und seit wie vielen hundert Jahren da die entsprechenden Deckenbalken halten, das kann dann schon sein, dass die nach 300 Jahren mal ein bisschen schwächeln. Mhm. Aber wenn Sie sich umgekehrt anschauen, in welchen Zeithorizonten wir Gebäude beispielsweise aus den 70er Jahren und aus den 80er Jahren inzwischen wegen nicht mehr Sanierbarkeit abreißen, die nicht aus Holz gebaut sind, sondern mit damals Hightech und vermeintlich dauerhaft unverwüstlichen Materialien, dann mache ich mir da keine Sorgen.
Also mindestens ein, zwei Generationen wird es halten und dann muss man weitersehen. Und ist denn in Bezug auf Höhe, in Bezug auf Stabilität und die statischen Gegebenheiten beim Holz irgendwas anders als beim Beton? Ich meine, auf der einen Seite ist der Beton vielleicht schwerer, Eigengewicht, auf der anderen Seite könnte man vielleicht annehmen, Stahlträger und alles noch mehr Stabilität oder auch gegen Schwanken irgendwie, wenn es hoch ist, irgendwie sich eignet als das vielleicht sterrige Holz. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich könnte es mir vorstellen. Gibt es denn da dann auch ein Maximum, dass man sagt, also zum Beispiel ein World Trade Center könnte ich nicht 400 Meter Holz richten, weil es eben zum Beispiel eine Bewegung irgendwo dann hat, eine Eigendynamik. Wie ist das? Gibt es beim Holz da irgendwie ein Limit? Man sagt maximal 8-9 Stockwerke oder so? Oder?
Also das weiß ich so jetzt nicht, aber es ist gerade ein Projekt in Hamburg, oder? Wo ein Hochhaus aus Holz gebaut wird.
Ja.
Das läuft gerade, das wird geplant oder gebaut. Mhm. Ich kann Ihnen aber die Höhe jetzt nicht sagen. Mhm. Aber zur Stabilität, also gucken Sie doch mal, was weiß ich, Neuseeland, die ja ganz viel Holzhäuser bauen, die machen sie auch wegen Erdbeben und die bleiben halt stehen. Das Mauerwerk stützt eher ein Holzhaus steckt es eher weg. Also eigentlich ist es stabiler, weil es halt nicht starr ist. Ja, Starrheit ist ja keine Stabilität. Da gibt es halt den Punkt, dann bricht es und das
ist kaputt. Der Begriff Steifigkeit ist, glaube ich, dann richtig stabil.
Ja, und Holz ist da eigentlich dankbarer.
Ja, ja.
Man hört da vielleicht, ich hoffe jetzt mal bei uns im Haus nicht so, wenn es sehr windet, mal ein bisschen was knarzen oder in kleineren Häusern, aber das stabilisiert sich ja in sich selber oder durch die Struktur. Wenn man Häuser saniert, was man meistens stehen lassen kann, ist der Dachstock. Mhm. Wenn der nicht feucht wurde, wenn der trocken war, dann ist der meistens noch okay.
Ja, klar, das Holz sich bewegt. Ich meine, wenn man im Studium herläuft, wenn sie hier auf und ablaufen, dann knarzt es auch. Das kennzeichnet FreeFM ja, weil jeder dann sofort weiß, aha, das ist hier der Büchsenstadel, das ist dieses einzigartige Holzkonstrukt, was wir hier auch haben. Klar, dann bewegt sich das auch. Das heißt, es ist schon eine gewisse Beweglichkeit dann vorhanden. Insofern ist es auch nicht, verstehe ich, dass Sie sagen, Beton springt oder reißt oder bricht dann vielleicht. Das Holz hat vielleicht eine gewisse, also ich glaube, der Begriff, wenn ich richtig weiß, von statischer Steifigkeit, dann der Begriff, wenn ich mich ganz täusche, dass das auf jeden Fall an der Stelle deshalb allen Anforderungen eigentlich gerecht wird, sogar im Sinne von Erdbeben, also dass man da keine Sorge haben muss. Also von daher auf jeden Fall alles gut. Jetzt muss ich doch nochmal bei diesen Haken nachfragen. Also das ist sagten Sie vorhin, eine klassische Bauweise, dass dann die ineinander nur verzahnt werden, ohne jeglichen Nagel, dass das wirklich hält.
Also es nennt Zapfen sich oder, vergräten und verzahnen, nennt sich es wohl im Zimmermannsjargon, da bin ich jetzt nicht so sicher, mit dieser Schwalbenschwanztechnik. Aber es ist wie ein Stecksystem. Es wird gesteckt ineinander geschoben und es sind eben Hölzer mit verschiedenem Trockenheitsgrad. Mhm. Und dadurch kann dieses, ich sage jetzt mal, dieses Innere, dieser Schwalbenschwanz, der spreizt sich nochmal auf. Mhm. Und dadurch ist es total stabil. Also das ist, was wir gewählt haben. Die Firma, die wir gern hätten, die macht es mit dieser Methode. Es gibt aber auch also ein paar renommierte Firmen inzwischen. Es gibt auch eine, die machen es mit Holzdübeln. Mhm. Holznägel, Holzdübel, wie auch immer. Die stabilisieren das Ganze so.
Und so klassische Holzbauten, sagen wir mal, Allgäu wieder irgendwie die klassischen 300 Jahre alten, sind die auch auf dieser Technik basierend oder vernagelt mehr oder ist da ist auch unterschiedlich? Oder ist das wirklich, ist das eine klassische bewährte mit diesen Methode mit dieser Holzverzahnung?
Also das Zimmerer kennen das.
Ja,
das ist eine bekannte Technik,
ja. Also auf jeden Fall sicher, dass es hält, dass es nicht an der Stelle irgendwie kollabiert oder irgendwie instabil ist. Aber die Vorstellung, ohne Beton, ohne Nägel, ohne Leim, nichts geklebt, gar nichts, finde ich schon irgendwie also sehr spannend. Das ist mal irgendwo, denkt man gar nicht, dass das gehen
soll. Man muss so Vertrauen reinkriegen, aber wenn man sich mehr und mehr befasst damit, oder wir hatten auch mal den Inhaber dieser Firma bei uns hier und der hat uns das einfach nochmal wirklich sehr eindrücklich gezeigt, wie funktioniert das, wie sieht das Ganze aus, warum funktioniert das und es ist schon vertrauenswürdig, das ist auch eine erfahrene Firma, die haben schon einiges gebaut, steht noch alles?
Große Hotels auch, große Anlagen.
Also. Bautechnisch noch eine Frage, wie ist denn das von der Hellhörigkeit oder von der Dämmung, wie ist denn das? Ich meine, alte Bauten, auch mit Beton, dünnwandig, hören Sie vom Nachbarn jedes Wort, wie ist denn das beim Holz? Ich weiß gar nicht, wie ist denn das von der akustischen Seite oder von der Schalldämmungsseite?
Man muss aufpassen, so finde ich, man muss schon aufpassen, aber da gibt es eben auch Profis, die wissen, wo sind die Fehlerquellen, also man muss halt alle Geräuschquellen, alles abkoppeln, weil Holz selber leitet ja gut, es hat ja Luft drin. Also das ist ein bisschen gefährlich, aber das weiß man ja und man koppelt eben alles extra ab, damit der Schall nicht übertragen wird. Aber da hört jetzt meine Fachkenntnis auf. Mhm. Aber das funktioniert eben wirklich.
Mhm. Ja, hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Ich denke, wir spielen nochmal Musik, 1642, spielen wir nochmal Musik und dann sprechen wir über die sozialen Aspekte, denke ich auch. Und außer wir hätten baulich was vergessen, Frau Manns, was Sie noch ergänzen wollten oder war so, haben wir alles gesagt oder war ein Punkt Ihnen wichtig?
Auch vielleicht nur, dass wir uns auch von den Wohnungszuschnitten und vom Wohnkonzept eigentlich darauf verständigt hatten, dass wir versuchen unseren Wohnraum eher knapper zu halten. Wir werden einen Gemeinschaftsraum haben mit einer Dachterrasse, wo man eben, wenn man mal eine größere Gesellschaft ist, dann hin ausweichen kann auch. Oder eben gemeinsam Dinge machen, ansonsten die individuellen Wohnräume eher ein bisschen knapper halten und auch solche Dinge wie Kellerräume, Werkstatt etc., dass man das eben miteinander nutzt. Und es gibt praktisch auf jedem Geschoss zwei Zimmer, die wechselweise entweder zur Wohnung rechts oder zur Wohnung links des Treppenhauses gehören können, sodass sich diese Wohnungen auch im Laufe der Jahre verändern können, die Wohnungszuschnitte. Also wenn an der einen Seite vielleicht weniger Raum gebraucht wird und an der anderen mehr, dann kann man sagen, entweder das eine oder das andere Zimmer wechselt dann beispielsweise auch die Seite und geht dann zur anderen Wohnung. Das fanden wir jetzt vom Gedanken her, dass man sonst ja oft eben Wohnungen oder Häuser hat, die für große Familien gebaut wurden, wo hinterher nur noch zwei Leute wohnen.
Wollte ich gerade sagen,
dass da viel leer steht und dem wollen wir eben mit solchen variablen Grundrissen auch ein Stück weit vorbeugen, damit man den Raum auch effizient nutzt.
Mhm. Im Sinne von umhemmbare Wände, dass man sagt, irgendwo hier vielleicht jetzt Abtrennung, jetzt ist aus dem Kinderzimmer, das zum Haus A gehört oder zur Partei A, dass man sagt, gehört zum Teil B und da hat jetzt immer ein Arbeitszimmer mehr, irgendwie sowas.
Genau.
Hört sich ja genial an, also nicht schlecht. Im Übrigen in England habe ich damals gesehen, da gab es große viereckige Bürobauten, wo die dann auch dynamisch am Wochenende die Trenn quasi Wände umgehängt haben, je nachdem wie der Baubedarf oder der Stellbedarf war, habe ich in Deutschland noch nie gesehen. Aber in Bournemouth in Südengland vor 20 Jahren schon gesehen, war ganz beeindruckend, kommen sie am Montag wieder. Sie wissen nicht, wo es lang geht, weil alles umgebaut wurde, weil die Wände umgehängt wurden. Das hat so ein bisschen ähnlichen Charakter.
Ja, da tut sich aber viel, weil das einfach ein Thema ist, denke ich. Wir sind ja auch, drei Familien sind wir, die sagen, wir wollen abspecken. Ja, wir sind jetzt dann irgendwann nur noch zwei. Wir wollen gar nicht mehr so viel, wir brauchen es nicht. Wir sehen es vielleicht eher auch als Ballast oder sagen, da soll halt dann wieder eine Familie reingehen, die es braucht wirklich. Da tut sich schon viel auf dem ganzen Markt, auch so Modulbauten. Also wenn man sich da umhört, da gibt es pfiffige Köpfe, die sich mit dem Thema auch mit Raumknappheit, mit Wohnungsknappheit echt beschäftigen und sagen, das kann es nicht sein, dieses Standard, jeder hat da sein Einfamilienhäuschen, seine Doppelhaushälfte, das muss auch anders gehen.
Das ist tatsächlich ja auch ein Riesenthema, auch in Ulm, Wohnraumknappheit und die Frage, wie viel Wohnraum steht überhaupt zur Verfügung und wer kann sich den leisten? Und das ist eben auch so ein Punkt, wo man denkt, gut, wenn wir so weitermachen wie bisher, der individuelle Bedarf an Wohnraum ist ja in den letzten 20 Jahren enorm gestiegen. Also wie viel Quadratmeter pro Person man zur Verfügung hat. Und das leistet natürlich auch einen erheblichen Beitrag zur Flächenversiegelung, wenn wir so weitermachen. Und deswegen eben auch der Gedanke zu sagen, nee, lieber einen angepassten Quadratmeter-Schlüssel sozusagen, der sich dann auch der entsprechenden Lebenssituation wieder anpassen kann.
Also von daher hochdynamisch, hochflexibel, CO2 haben wir schon gesagt, Klima, klimarelevant oder dem Klimaaspekt sehr positiv, also hat viele Pluspunkte, die man sagen kann, eine neue Zeit in Bezug auf Konzepte des Wohnens, kann man so vielleicht schon sehen. Ne? Ja. Frau Freudenberger, wir haben noch so ein paar Punkte, die Sie auf der Liste haben, da wollen wir doch einfach gerne mal eingehen.
Ja, jetzt haben wir ja vieles schon so ein bisschen abgehakt an Themen, die da so drumherum schwirren. Das eine ist natürlich unser Haus, das dort entstehen soll. Aber wir sind ja Teil eines Baugebietes, eines neuen, also ein Wohngebiet, das neu entsteht. Also stellt sich natürlich auch die Frage, wie soll dieses ganze Quartier werden, ja? Und es ist so, dass die Stadt ja dort Grundstücke explizit für Baugemeinschaften ausgeschrieben hat. Also wir werden zum Beispiel, ein Nachbar von uns ist auch eine Baugemeinschaft. Die haben wir auch schon mal kennengelernt und die haben so ein bisschen was anders vor, was aber ja gerade spannend ist. Und im Quartier wird ja so einiges gebaut. Da bauen ja auch Investoren, da baut die UWS oder die Heimstätte. Also es wird so querbeet. Herr von Winning hat es mal als einen bunten Blumenstrauß betitelt. Mhm. So wird es dann auch hoffentlich. Genau. Und die Frage ist auch, oder war für uns so, ja, wie, was können wir da eigentlich dafür machen, dass es eben ein nettes Quartier wird, dass es schön wird und wir nicht nur da ein nettes Haus haben, aber das drumherum ist nicht so toll. Und da ist eigentlich auch so ein bisschen das Motto, eine Party ist nur so gut wie seine Gäste, das Quartier ist halt nur so gut wie seine Bewohner. Und es wird dort oben eine bunte Mischung werden von Menschen, hoffentlich, die dort leben wird. Und da haben uns halt auch Gedanken gemacht, was wir so beitragen können. Genau, und wir sind, also ein so markanter Punkt für uns ist, wir sind ziemlich fahrradverrückt alle. Wir haben sehr viele Fahrräder und fahren sehr viel Fahrrad. Genau, und da entstand auch so die Idee, okay, wir machen uns eine gemeinsame Werkstatt, vorwiegend als Fahrradwerkstatt in den Keller, die wir auch zusammen benutzen, wo wir auch gemeinsam unser Werkzeug reinmachen. Also nicht mehr jeder wurschtelt selber in seinem Keller. Es gibt einen vernünftigen Raum und wir würden das Ganze auch so im Sinne von einem Repair-Café ist die Idee, dem Viertel anbieten. Mhm. Dass man sagt, einmal im Monat, donnerstags von 5 bis 8, sage ich jetzt mal so, ist Repair-Café. Da kann der vorbeikommen, der ein Problem hat, der eine Frage hat. Da wird gefachsimpelt, da wird ausgetauscht. Und es wird im Grunde ja Hilfe zur Selbsthilfe geleistet. Also es soll nicht so sein, dass wir eine Werkstatt fürs Viertel sind, sondern im Viertel, dass man ja anleitet, austauscht, sich Tipps gibt, Sachen vielleicht auch mal verleiht. Oder jemand kann sagen, okay, dann kann ich mal eine Stunde in die Werkstatt, dann würde ich das da ordentlich machen. Das ist so ein Punkt, der bei uns echt wichtig ist. Wir sind wirklich alle ziemlich fahrradverrückt. Das hat sich eigentlich so, ja, dann erst so gezeigt. Irgendwann kam so raus, ja, die fahren auch total viel Rad und die wollen Lastenrad und
braucht man auch eine große Fahrradunterstell irgendwie.
Ja, das ist der nächste Punkt, genau. So. Ja. Die Tiefgarage, die wir bauen müssen, so laut Statuten, die werden wir auch ein bisschen optimieren, eher für Fahrräder. Also es wird einfach mehr Stellplätze geben, wie die klassische Bauordnung da vorschreibt. Da gibt es ja wirkliche Vorschriften, aber die macht, glaube ich, 2 Räder pro Wohnung. Das reicht bei weitem nicht. Also da sind wir auch dahinter, dass wir mehr Platz dafür uns nehmen. Und halt auch vernünftige Lösungen suchen. Wie kann man viele Fahrräder vernünftig wo unterbringen? Also habe ich auch schon gruselige Fahrradabstellräume gesehen. Da hat man halt die Quadratmeter irgendwie rausgeschnitzt, die man haben musste. Und na, da stehen die halt wie Kraut und Rüben. Und keiner kommt mehr hin und sind irgendwann ja ein bisschen zugemüllt dann. Und da gibt's aber tolle Lösungen, wie man effizient und auch ökonomisch zum Rein- und Rausholen vom Fahrrad das lösen kann. Also da sind wir sehr dahinter, dass wir sowas zum Beispiel auch machen. Das ist schon mal angedacht vom Architekten auch. Dann haben wir ja ein paar Leute, die einen ziemlichen Faible haben für Kino und Filme. Und da ist so die Idee, ja, so einen Filmtreff zu organisieren, thematische Filmreihen, da gibt's ja genug, dass wir sowas mal anbieten. Im kleinen Rahmen können wir das auch im Haus, weil wir ja einen Gemeinschaftsraum geplant haben. Der soll bei uns aufs Dach kommen mit einer gemeinsamen Dachterrasse. Genau, und da werden wir einfach ein bisschen rumprobieren müssen, wie ist das Echo im Viertel, wie viele Leute kommen da wirklich, kann man das da oben machen oder kommt es vielleicht mal irgendwann so gut an, dass man es unten macht oder an die Panzerhalle zum Beispiel, die bleibt ja stehen, die kann ja nicht abgerissen werden, die ist so ein bisschen ein Mittelpunkt
also
von dem
Viertel. Also wir reden da von Bundeswehrüberbleibseln, sage ich mal.
Genau,
ja, genau.
Das wird ja auch, da überlegt auch die Stadt, da war auch schon Ideensammlung, was man eigentlich, wie man das nutzen kann, ja, wie man das lebendig gestalten kann. Wer weiß, vielleicht, wenn das gut läuft, zieht es auch mal dorthin. Aber das ist so eine Idee, ein Filmtreff. Dann haben wir noch eine Familie, die quasi ein Gästeapartment im Haus finanziert. Das ist auch wieder eins dieser potenziellen Zuschaltzimmer, was dann auch fürs Haus oder auch fürs Viertel offen stehen kann. Das, ja, die das da bereitstellen und die das eben jetzt mitbauen. Und sonst haben wir noch so eine Idee fürs Viertel, da haben wir auch schon ein bisschen vorgetastet mal, einen Quartiersgarten. Aber wirklich mit allen Leuten im Viertel zu machen, um auch das neue Viertel mit dem alten Viertel so zusammenwachsen zu lassen. Sonst ist da einfach so ein Cut. Da sind unten diese 3 Hochhäuser, da sind diese Reihenbauten und wir wollen da einfach zusammenwachsen. Ja, da ist, glaube ich, viel Skepsis da von den alten Eselsbergern. Das ist auch so gedacht als Verein, wo dann jeder mitmachen kann, mitmachen soll. Also haben wir schon so ein paar Ideen, wie wir auch ins Viertel reinwirken können.
Was ist denn der erwünschte Einzugstermin? Gibt es da schon die Prognose?
Oh, ja, es schiebt sich immer alles ein bisschen. Also wir rechnen mit Ende 23, Anfang 24. Ja, es sind einfach lange Planungsphasen. Es sind viel Formalien von der Stadt, was man einhalten muss. Es dauert einfach alles. Ja, so rechnen wir. Man muss jetzt auch gucken, wie es halt bautechnisch wird mit dieser ganzen Materialknappheit oder die momentan noch herrscht.
Aktuell, glaube ich, auch Corona-bedingt.
Das ist
Ressourcen.
Auch was, da sind wir noch ein bisschen vorsichtig mit den Prognosen, weil wir es einfach nicht mehr so machen können, die Prognose.
Ja. Für alle diejenigen, die jetzt sich vielleicht interessieren, auch melden wollen, Sie haben hier eine E-Mail, glaube ich, mir aufgeschrieben. Ja, genau, wollen wir die noch sagen, wo sich gegebenenfalls jemand hinwenden soll?
Ja, das ist die Adresse daheim@cambium.plus. Plus ausgeschrieben als Wort, P-L-U-S.
Ja, gibt es denn auch irgendwo eine Website, wo man vielleicht ein bisschen was anschauen kann, dass man irgendeine Weise auch eine Visualisierung hat oder so irgendwie? Weil gerade mit dem Holzhaus stelle ich mir vor, dass das natürlich mal interessant wäre, mal zu sehen, wie schaut denn das überhaupt aus? Sieht das blöd aus oder sieht das super aus? Ich habe da jetzt auch nicht so richtig die Vorstellung, Holz, ja, kann ich mir vorstellen, aber so mehrstöckiges großes Haus in Holz.
Also ja, wir selber haben jetzt keine Website, aber da muss man ein bisschen gruscheln. Also es gibt so ein paar Firmen, darf ich die dann sagen oder ist das Werbung?
Das wäre ein bisschen, ja.
Dann suchen Sie einfach im Internet nach leimfreies Vollholzhaus. Dann finden Sie so ein paar Firmen, die sowas machen. Es sind auch gern so Südtiroler Firmen gibt's da oder so Richtung Berge eher, die sind da affin. Mhm. Da kann man was finden. Man kann mal dieses Beispiel Max 8, das darf ich, denke ich, so sagen, ist in Stuttgart ein Projekt. Da gibt es sogar einen netten Film drüber. Zwei Teile über das ganze Entstehen, über die Baugemeinschaft. Den kann man auch noch in der Mediathek finden. Da kann man schauen, so ähnlich, so ein bisschen kann man sich das dann vorstellen.
Und ansonsten kann man ja vielleicht auch mal zu den Häusern, die vielleicht in Ulm schon ähnliche Formen irgendwo sind, wenn schon irgendwas gibt.
Ja, da wüsste ich jetzt, in diesem Format wird es ja das Erste hier.
Ja, also
da
auch wenn ich ein Einzelfamilienhaus anschauen. Oder so irgendwas hätte irgendwo schon.
Aber also da gibt es sicher irgendwelche Privatleute, aber das ist ganz anders konzipiert.
Aber ich sehe schon, wir haben uns fast verschwätzt. Ich muss raus, wir sind raus, wir sind schon wieder am Ende der Sendung. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute da waren. Plattform heute Nachmittag zu Cambium Plus. Mein Name ist Michael Trost und Sie waren, nochmal vielleicht den Namen nochmal schön.
Isa Freudenberger von der Gruppe Cambium Plus.
Vielen Dank, das war's für heute.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/Programm/Plattform.